Radio SRF. 19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. '87 und ganz schön energisch. Der neue und alte Präsident Napolitano redet der italienischen Politik ins Gewissen. WK am Strand.
In diesen WKs wird vorwiegend trainiert und regeneriert.
Trainiert und regeneriert, das ist gängige Praxis für Sportler. Und das kostet die Erwerbsausgleichskasse pro Jahr 1 Million. Amerika im Ausnahmezustand. Ist der amerikanische Rechtsstaat nach dem Attentat von Boston gefährdet? Und seit 1946 spielen Frauen dieselbe kleine Rolle in Filmen. Das Gespräch mit der Schauspielerin Gina Davis.
For every one female character, there are 3 male characters. This is, you know, pretty discouraging and I think something that most people don't realize.
Auf jede weibliche Rolle kommen 3 männliche, sagt sie im Echo-Gespräch. Und Frauen würden sogar in Kinderfilmen sexualisiert. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Vor einer guten Stunde hat der alte und neue italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano seine Antrittsrede gehalten und den Politikern mächtig ins Gewissen geredet. Ich habe Massimo Agostinis in Rom gefragt, wie denn?
Giorgio Napolitano war sehr deutlich. Er klagte die Parteien an, unfähig gewesen zu sein, in den letzten Jahren Lösungen für das Land zu finden. Das sei nicht mehr auszuhalten, sagte er. Er machte eine lange Liste der Versäumnisse der vergangenen Jahre und er drohte dem Parlament mit, Zitat, Maßnahmen, wenn es sich jetzt nicht sofort zusammenraufe. Das heißt nichts anderes. Er droht mit Neuwahlen, falls es in diesem Parlament nicht vorwärts geht. Er fuhr auch Beppe Grillo indirekt an den Karren, da dieser nach der Wahl von Napolitano, er war damit nicht einverstanden, zum Marsch nach Rom aufrief. Das ist eine Anspielung an Mussolini im Zweiten Weltkrieg. Das kam bei Napolitano schlecht an. Der ist ja ein antifaschistischer Kämpfer. Und er sagte, das Parlament verlange von ihm, dem 87-Jährigen, schon sehr viel, dass er jetzt noch einmal als Staatspräsident amten solle. Er werde so lange im Amt bleiben, bis er nicht mehr kann, respektive solange er Kräfte hat und solange er etwas ausrichten kann im Parlament.
Was bedeutet das jetzt für die Regierungsbildung?
Am Mittwoch dürfte eine bislang unbekannte Person mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Der könnte dann eine Ministerriege zusammenstellen, bestehend aus Fachleuten und Politikern, so heißt es zumindest heute. Es ist aber unklar, ob das wirklich funktioniert, denn der Partito Democratico, den es zwingend braucht in einer neuen Regierung, der steht vor der Spaltung. Diese Spaltung könnte definitiv werden, falls Teile der Partei mit Silvio Berlusconi diese neue Regierung bilden würde.
Massimo Agostinis, Sie sind wahrscheinlich kein Hellseher, aber was glauben Sie, inwieweit hat diese Standpauke Wirkung gezeigt?
Alle haben applaudiert, außer die Anhänger von Beppe Grillo, aber das hat etwas Zynisches, weil da haben Leute geklatscht, welche ja für dieses Desaster zuständig und verantwortlich sind.
Aus Rom Massimo Agostinis. Und nun die weiteren Nachrichten des Tages mit Uri Zindl.
Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Burma jetzt auch offiziell aufgehoben. Das haben die EU-Außenministerin Luxemburg beschlossen. Seit einem Jahr war diese Maßnahme bereits nicht mehr angewandt worden. Einzig das Waffenembargo gegen das südostasiatische Land bleibt bestehen. Die EU reagiert damit auf Bemühungen von Präsident Thein Sein, das Land zu demokratisieren. Die Europäische Kommission empfiehlt, die Beitrittsverhandlungen mit Serbien zu beginnen. In einem Bericht an die EU-Mitgliedsländer heißt es, Serbien habe einen wichtigen Schritt unternommen, um die Beziehungen zu Kosovo nachhaltig zu verbessern. Kurz zuvor hatte die Regierung in Belgrad endgültig dem Abkommen mit dem Kosovo zugestimmt. Damit soll der jahrelange Konflikt zwischen Serbien und Kosovo beendet werden. Laut EU-Diplomaten wird ein Datum für den Beginn von Beitrittsverhandlungen aber erst festgesetzt, wenn sowohl Serbien als auch Kosovo das Abkommen auch wirklich umsetzen. Mehrere EU-Mitgliedsländer, die internationale Finanzhilfe beanspruchen mussten, können das Defizit des Staatshaushalts 2012 nicht reduzieren. Gemäß der Europäischen Statistikbehörde stieg das Defizit Portugals um 2 Prozentpunkte auf 6,4% der Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission war von 5% ausgegangen. Bei Spanien wird eine Zunahme um rund 1% auf 10,6% registriert. Und bei Griechenland stieg das Defizit auf 10%. Das Land hat jedoch bis 2016 Zeit, um die 3%-Grenze, welche die EU vorsieht, einzuhalten. In Spanien hat die Bevölkerungszahl im letzten Jahr abgenommen, zum ersten Mal seit es dort eine Volkszählung gibt. Nach offiziellen Angaben wurden in Spanien 47,1 Millionen Einwohner gezählt, gut 200.000 weniger als 2011. Der Grund: wegen der Wirtschaftskrise in Spanien sind viele ausländische Arbeitskräfte abgewandert. Die Arbeitslosenrate liegt bei 26%, unter Jugendlichen ist sie über 50%. Die 5 Asylempfangszentren des Bundes sind für die Standortgemeinden und Kantone wirtschaftlich kaum von Bedeutung, sondern vielmehr eine Belastung. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie, die das Bundesamt für Migration, BFM, in Auftrag gegeben hat. So gäbe es unter anderem mehr Diebstähle oder Alkoholprobleme unter Asylbewerbern. BFM-Direktor Mario Gattiker will reagieren, wie er gegenüber Radio SRF erklärte. Der Bund werde den betroffenen Kantonen und Gemeinden einen Anteil an die Sicherheitskosten zahlen.
Das bedeutet für ein Zentrum, das rund 400 Plätze aufweist, Sicherheitspauschalen im Umfang von etwa 500.000 Franken pro Jahr,
sagt BFM-Direktor Mario Gattiker. Außerdem finanziere sein Amt vermehrt Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende. Die SVP hat die Abstimmungskampagne zur Initiative für die Wahl des Bundesrates durch das Volk eröffnet. Die Wahl der Regierungen auf Kantonsebene durch das Volk sei in der Schweiz der Normalfall, so Parteipräsident Toni Brunner. Es gebe daher keinen Grund, warum das beim Bundesrat anders sein solle. Der bisherige Stadtpräsident von Lugano, Giorgia Giudici, von der FDP, verzichtet auf eine Stichwahl um das Amt des Stadtoberhaupts. Somit wird sein Kontrahent Marco Boradori von der Lega dei Ticinesi neuer Stadtpräsident von Lugano. Mit der Entscheidung sollten Spannungen und Konflikte vermieden werden, teilte Giuditis Partei in Lugano mit. Im Tessin kämpft der Fußballclub AC Bellinzona weiter um seine Existenz. Die Anwälte des Clubs haben nach eigenen Angaben gegen die Konkurseröffnung Rekurs eingereicht. Damit kann die AC Bellinzona ihren Betrieb um weitere 10 Tage weiterführen. Der Fußballclub hat Schulden in der Höhe von 8,5 Millionen Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.609 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.543 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,05 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 53. Das Wetter: morgen im Norden langsam freundlicher, im Süden teils sonnig, teils bewölkt und einzelne Schauer. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Ausgerechnet jetzt. Die EU hebt Sanktionen gegen Burma auf und die BBC zeigt gleichzeitig Videos von gewalttätigen Übergriffen. Sonnencreme statt Sturmgewehr. Sportler WKs am Strand. Die Schrecken des Krieges. Ein Augenzeugenbericht aus Aleppo. Ein Hauch von Hollywood und ein ernstes Thema. Das Gespräch mit Gina Davis. Und wie die Romans Radio machen.
Comme dans un théâtre.
Wie im Theater. Nicht die Journalisten erklären die Welt, sondern die Akteure streiten, eben wie im Theater, sagt der Chefredaktor. Vor 2 Jahren setzte in Burma der große Wandel ein. In forschem Tempo wandelten sich Generäle zu Zivilisten, wurden politische Reformen eingeleitet. Die EU reagierte wohlwollend, setzte inzwischen die Wirtschaftssanktionen vorderhand aus und hob sie heute sogar endgültig auf. Ausgerechnet heute am Tag, an dem die BBC Videos von Polizisten zeigte, die bei brutaler Gewalt burmesischer Buddhisten untätig zuschauten. Die Analyse von Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Es sei höchste Zeit, die Sanktionen auszusetzen, sagten viele Kommentatoren vor einem Jahr. Nicht, weil sie mit Burmas Militärdiktatoren sympathisierten, sondern weil sie nüchterne Realisten waren. Denn tatsächlich sind die Sanktionen der EU, genauso wie diejenigen der USA, stets rein westliche Sanktionen geblieben. Die früheren Machthaber waren nur wenig davon beeindruckt, dass sie in manchen ausländischen Hauptstädten nicht willkommen waren und dass ihrem Nachwuchs der Zugang zu den Elite-Universitäten Englands und Amerikas versperrt blieb. Als Druckmittel versagten diese Strafmaßnahmen weitgehend. Zum einen, weil Burma sich unter seinem ersten Diktator bereits selbst jahrzehntelang gegen das Ausland abgeschottet hatte. Zum anderen, weil nach dieser Phase der Selbstisolation China, Indien und südostasiatische Staaten die Sanktionen systematisch unterliefen. Da wirkte sich der westliche Boykott allenfalls negativ auf die Lage und Entwicklung des gemeinen Volkes aus. Die von China bis an die Zähne mit Waffen ausgestatteten Generäle und deren Gefolgschaft aber lebten dank Exporten von Erdgas, Edelsteinen und Edelholz aus rücksichtslos abgeholzten Dschungeln wie die Maden im Speck. Nicht mehr mit höchste Zeit, aber durchaus noch mit an der Zeit, könnte man deshalb kommentieren, dass die EU nun ihre Sanktionen endgültig begräbt. Denn die zu Zivilisten gewandelten Ex-Generäle haben seither tatsächlich weitergemacht mit ihren Reformen. Und ihnen mit diesem symbolischen Akt gegenüber den Betonköpfen den Rücken zu stärken, die immer noch hinter den Kulissen lauern, erscheint doch als die richtige Taktik. Wenn da nur nicht die Menschenrechtskämpfer wären, die behaupten, die Regierung sei mitschuldig an den massiven Pogromen an der muslimischen Minderheit der Rohingya vor Jahresfrist. Und dies noch drastisch untermalt mit den Videos, die die BBC ausgerechnet heute ausstrahlte und die zeigen, dass die staatlichen Ordnungshüter letzten Monat tagelang rein nichts unternahmen, um erneute Gewalttaten von Buddhisten gegen Muslime zu stoppen. Damit standen die EU-Außenminister heute vor einem plötzlich gar nicht mehr so einfachen Entscheid. Die Sanktionen beizubehalten, als letzten, allerdings nur rein symbolischen Hebel, oder definitiv darauf zu verzichten, in der Hoffnung, dass dies die Wirtschaft Burmas ankurbeln und damit die ethnischen Konflikte gewissermaßen automatisch entschärfen helfe. Der Entscheid ist nun gefallen, die EU setzt auf die Variante Hoffnung.
Urs Morf. Ein Wiederholungskurs am Sandstrand, das ist nicht einfach nur ein Traum eines unmotivierten Schweizer Soldaten, sondern für manche Schweizer Spitzensportler Realität. Junge Athleten können sich ihre Trainings als Militärdienst anrechnen lassen und erhalten auch Erwerbsausfallentschädigung bezahlt. Eine jahrelange Praxis der Armee, aber eine ohne klare Rechtsgrundlage, wie sich jetzt zeigt. Dominik Meyer.
Temperaturen um die 20 Grad und viel Sonne. Die Schweizer Beachvolleyballspitze profitierte von den besten Bedingungen diesen Februar im Trainingslager auf Teneriffa. Für 7 der Beachvolleyballer waren die 3 Wochen auf den Kanaren auch ein WK, ein Sportler-WK. Gewehr und Uniform aber blieben zu Hause. Mit Militärischem habe ein Athlet im WK nichts am Hut, sagt Kurt Henauer vom Bundesamt für Sport.
Nein, der hat nichts Militärisches dabei. Während diesen WKs wird vorwiegend trainiert und regeneriert.
Eishockeyaner, Snowboarder, Skifahrer oder eben Beachvolleyballspieler. Im letzten Jahr ließen sich fast 200, zum Teil prominente Spitzensportler, Training und Regeneration als WK anrechnen. Meistens trainierten sie im Inland, regelmäßig aber auch im Ausland. 4 Radsportler zum Beispiel leisteten ihren Dienst gar an der Bahnweltmeisterschaft in Australien. Die Sportler können freiwillig auch mehr Diensttage absolvieren als ein normaler Soldat, bis zu 10 Wochen pro Jahr. Viele leisten freiwillige Tage, denn für jeden Diensttag erhalten sie Erwerbsausfallentschädigung, also Geld von der Sozialversicherung EO. Darauf seien viele Athleten angewiesen, sagt Kurt Henauer.
Für Vertreter von kleinen Sportarten ist es sicher so, dass sie von diesen WK-Tagen profitieren, dass sie nicht unbezahlt Urlaub nehmen müssen und auf Lohn verzichten müssen. Ja, das ist so.
Regelmäßig wurden auch Trainer und Masseure der Sportler via EO entschädigt. Über 6 Jahre lief das so, bis sich das Bundesamt für Sozialversicherung BSV für die Sportler-WKs zu interessieren begann. Das Amt kam zum Schluss. Die WKs bewegten sich in einem Graubereich. Im Untersuchungsbericht vom Februar heißt es:
Das BSV ist der Auffassung, dass die bisherigen rechtlichen Grundlagen für die Sportförderung durch die Armee ungenügend sind.
Fraglich sei insbesondere auch, ob WKs auf Teneriffa, in Australien oder Portugal zulässig seien. Zitat:
Die Auslandaufenthalte der Athleten lassen sich nicht der geltenden Rechtsordnung entnehmen.
Pro Jahr zahlt die EO 1 Million Franken für Sportler-WKs. Deshalb verlangte das BSV eine Entschädigung von mehreren Millionen für die letzten Jahre. Am Ende der Verhandlungen mit der Armee steht nun ein Kompromiss. Die Armee zahlt 1 Million zur Schadensregulierung. Zusätzlich dreht sie den Geldhahn zu für den Begleittross der Sportler.
Neu ist, dass Trainer und Betreuer im Moment keine freiwilligen Dienstage leisten können. Das ist eine Folge der Diskussionen zwischen dem VBS und dem Bundesamt für Sozialversicherung,
sagt Kurt Henauer vom Bundesamt für Sport. Im Parlament wussten viele nichts von den umstrittenen WKs. SP-Nationalrätin Chantal Galladay, die Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission, erfuhr erst jetzt davon. Sie spricht von einem Missbrauch.
Sportförderung ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Armee hat jedoch einen anderen Auftrag. Da liegen solche mit öffentlichen Geldern bezahlten Urlaube nicht drin. Es ist ein Missbrauch der EO-Gelder. Jetzt müssen wir das als Kommission einmal anschauen und uns darüber informieren lassen.
Auch Galladays Kommissionskollege Jakob Büchler von der CVP will Verteidigungsminister Ueli Maurer Fragen stellen.
Ich möchte natürlich wissen, wo ist der militärische Wert dieses WKs, der immerhin mit EO-Geldern unterstützt wird. Wir schauen das an.
Im Verteidigungsdepartement gibt man sich wortkarg, anerkennt aber Handlungsbedarf. Bis im Sommer will Maurers Departement dem Bundesrat eine klare Rechtsgrundlage unterbreiten. Die umstrittenen WKs gehen derweil munter weiter. Anfang Mai zum Beispiel fliegen 2 Schwimmer in militärische Mission für 2 Wochen nach Mallorca.
Dominik Meyer. Eine Nation im Ausnahmezustand. Die vergangene Woche, die Suche nach den Attentätern in Boston, erinnert an die Tage nach 9-11, dem Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon 2001 mit 3000 Toten. Obwohl der eine Täter inzwischen tot und der andere in Gewahrsam ist, wurden die Rechte des Überlebenden eingeschränkt. Und das ist ein ganz wichtiges Element für einen Rechtsstaat. Umso mehr, als diese sogenannten Miranda-Rechte eine ganz wesentliche Rolle in der Verfassung der Vereinigten Staaten spielen. Ich habe deshalb Thomas Kleine-Brockhoff vom Think Tank German Marshall Fund in Washington gefragt, ist dieses Vorgehen Ihrer Meinung nach angemessen?
Also es gibt sicherlich Fragen zur Verhältnismäßigkeit. Ich würde doch im Ganzen sagen, das Verhalten ist angemessen.
Um welche Rechte handelt es sich konkret?
Sie haben es schon angesprochen, es sind die im amerikanischen Recht genannten Miranda-Rechte. Es geht dabei im Wesentlichen um das Recht auf einen Anwalt und auf das Recht, sich nicht selbst zu beschuldigen. Es ist also im amerikanischen Recht so, dass der Beschuldigte einer Straftat sofort nach seiner Festnahme auf diese Rechte hingewiesen werden muss und sich deshalb sofort mit einem Anwalt zusammentun kann, der wiederum, und das geschieht sehr oft, dann das Recht auf Nicht-Selbstbeschuldigung in Anspruch nimmt und dann können die Ermittler im Wesentlichen sehr wenig erfahren. Hier geht es darum, dass der Beschuldigte im Krankenhaus liegt und es ist noch völlig unklar, ob man ihn je wird befragen können. Wenn man es aber könnte, so müsste man es im Krankenhaus tun. Deswegen stellt sich als erstes die Frage, ist die Grundbedingung für das Auslösen der Miranda-Rechte, dass er also in Haft ist, überhaupt erfüllt? Müsste er erst verlegt werden? Müsste er erst einen Richter sehen innerhalb der 72 Stunden und würde er dann, wenn er den Anwalt hätte noch etwas sagen. Die Ermittler haben aber die Befürchtung, und das ist durch die Funde innerhalb der Wohnorte des Toten und des noch lebenden Beschuldigten sichergestellt, dass man weitere Anschläge geplant hat. Und deswegen wollen sie zunächst, bevor alles andere passiert, wissen, sind dort noch weitere Pläne? Inwieweit sind diese Pläne gediehen? Gibt es noch weitere Komplizen? Dafür gibt es im amerikanischen Recht einen Ausnahmetatbestand, wenn die öffentliche Sicherheit in Frage gestellt ist. Und diesen Sondertatbestand wollen die Ermittler nun in Anspruch nehmen. Der bezieht sich im Übrigen im Wesentlichen auf Fälle von Terrorismus, wo man die Sorge haben müsse, dass Zellen, Komplizen und Organisationen dahinter stehen, die weitere Straftaten planen.
Das heißt also, es ist Gefahr im Verzug, aber es scheint doch im Moment trotzdem so, dass es eigentlich Einzeltäter sind.
Im Moment scheint es so, als ob das Einzeltäter sind. Es geht auch nicht darum, dieses Grundrecht aufzuweichen, sondern es geht darum, sozusagen diesen Sondertatbestand der sogenannten Miranda-Richter in Anspruch zu nehmen. Das geht zurück auf einen Fall von Vergewaltigung aus dem Jahre 1984. Da hat das Opfer die Polizei dann darauf hingewiesen, dass der Täter, der gerade verhaftet wurde, eine Waffe hat und man sah auch das Halfter. Dann hat der Polizist gerufen, wo ist die Waffe? Und das hat zu einem Gerichtsverfahren geführt. Ob er in der Lage ist, diese Frage, wo die Waffe ist, mit der er noch eine weitere Straftat begehen könnte, diese Frage stellen darf, bevor ihm dem Verhafteten seine Rechte vorgelegt werden. Und dieses hat eine extensive Rechtsprechung, die sehr ins Detail geht, hervorgerufen, die die Rechte des Beschuldigten sichern sollen.
9000 Polizisten, eine Ausgangssperre in Boston, eine Nation im Ausnahmezustand. Ohne 9/11 wäre die Reaktion nicht so massiv ausgefallen.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es gibt auch da Fragen zur Verhältnismäßigkeit. Als ich mal persönlich ein Rückenproblem hatte und ins Krankenhaus gefahren werden sollte, da standen vor meinem Haus nicht nur ein Notarztwagen, sondern auch 5 Feuerwehrwagen. Man fragt sich, wozu dieser ganze Aufwand. Also in Amerika gilt immer viel, hilft viel und das war, glaube ich, in Boston auch der Fall. Auch zur Sache muss man sich natürlich fragen, was geschehen wäre, hätten die beiden Täter sich im großen Land verstecken können. Insofern die Tatsache, dass man versucht, die nähere Umgegend zu durchkämmen aufgrund eines solchen Amoklaufes, scheint mir relativ nahe zu liegen. Und dass dafür 9000 Polizisten notwendig sind, hat jedenfalls in Boston selber hat keine Bedenken hervorgerufen.
Es gibt keine Bedenken. Das Vorgehen wurde akzeptiert von der Bevölkerung. Aber zu Diskussionen hat ja offenbar geführt, dass Videoaufnahmen der Überwachungskameras verbreitet wurden und dann besteht ja die Gefahr, dass sozusagen die Menschen, die Bevölkerung selbstständig sich auf die Jagd nach diesen Tätern machen.
Das war in der Tat eine sehr neue und sehr interessante Wendung. Es hat eine Gruppe gegeben, so wurde berichtet, die sozusagen Wiki-Ermittlungen gemacht hat, die Schwarmintelligenz genutzt hat und die Leute dazu aufgefordert hat, ihre Videoaufzeichnungen von ihren Mobiltelefonen nicht oder nicht nur der Polizei zu übergeben, sondern ins Netz zu stellen. Und die Annahme ist, dass die Netzgemeinde schneller und effektiver Ermittlungen führen kann, als dies die Polizei tun könne. Das hat sich erstens nicht als richtig erwiesen. Zweitens hat sich auch erwiesen, dass viele der Hinweise, die diese Gruppe gegeben hat, nach Auskunft der Ermittler falsch gewesen sind. Sie hat aber die Ermittlungen insofern berührt, als dass die Ermittler sich die Frage stellen mussten, wenn wir nun die Bilder dieser Tatverdächtigen nicht veröffentlichen. Was macht dann diese Wiki-Ermittlung? Was passiert, wenn die zuerst die Bilder publizieren? Haben wir dann mit einem Privatermittlungen vieler Bostoner Bürger zu tun? Das heißt, ein Teil der Begründung für die Veröffentlichung der Bilder war, dass man als öffentliche Ermittlung, als Polizei das Gesetz des Handels in der Hand behalten wollte. Und dies ist denn wirklich eine fundamentale Neuerung des Medien- und Cellphone-Zeitalters.
Thomas Kleine-Brockhoff vom Think Tank German Marshall Fund in Washington. Und soeben wurde bekannt, dass der verletzte Attentäter angeklagt wird. Der Inhalt wird nicht öffentlich gemacht, aber er soll nicht als feindlicher Kämpfer, nicht als Enemy Combatant angeklagt werden. Das heißt, er wird nicht so behandelt wie die Gefangenen in Guantanamo. Das hieß es soeben aus dem Weißen Haus. Und damit ist es 19.23 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Nur verlieren, die Reportage aus dem syrischen Aleppo. Very Strange, der Hollywood-Star Gina Davis über sehr Merkwürdiges in der Filmbranche. Und Wie machen die Romans Radio? Ein Bericht über die Sendung Forum. Aleppo, die Wirtschaftsmetropole im Norden Syriens, ist seit fast einem Jahr eine der umkämpftesten Städte im Bürgerkrieg. Die Truppen von Präsident Assad kontrollieren den Nordwesten der Stadt, die Rebellen den Südosten. Sieger gibt es keine, aber tausende Verlierer, die Bewohner der Stadt Aleppo. Die Reportage von Martin Durm.
Da unten, da holen wir sie immer raus, sagen die Männer, und führen uns durch kniehohes Gras hinunter zum Fluss. Das Wasser ist braun, schlammig. Unterhalb der Brücke haben sie engmaschige Metallsperren eingelassen. Wenn der Kuwait, der Fluss, der mitten durch Aleppo hindurchfließt, Hochwasser führt, schwemmt er an dieser Stelle Leichen an. oben im Nordwesten, den das Regime kontrolliert, hat man sie ins Wasser geworfen. Dann treiben sie quer durch Aleppo in die südöstlichen Stadtviertel zu den Rebellen.
Ich habe schon mehr als 10 Tote aus dem Wasser geholt, sagt Amr. Einer von ihnen war mein Cousin.
Er hat versucht, rüberzukommen, dabei haben sie ihn erwischt. Was für eine Schande ist das. Hier werden einfach so Menschen ermordet und ins Wasser geworfen. Wir haben diese Sperren hingemacht, damit sie nicht weiter treiben. Manchmal sind sie nackt, dann bedecken wir sie. Das heißt, man gewöhne sich mit der Zeit an den Krieg. In Aleppo bekämpfen sich Aufständische und Regimetruppen nun bald ein Jahr. Aber an das, was sie sich gegenseitig antun, kann man sich nicht gewöhnen. Auch die Rebellen, vor allem die Islamisten unter ihnen, exekutieren Gefangene, terrorisieren unschuldige Zivilisten, brüsten sich mit barbarischen Taten. Vor einer Woche enthaupteten sie einen regimetreuen Geistlichen und spießten den Kopf auf das Minarett einer Moschee. Es gibt etwas, das Rebellen und Regime auf eine perverse Art miteinander verbindet. Die Gewissheit, dass der Sieg des jeweils anderen unweigerlich den eigenen Tod mit sich brächte. An diesen Punkt ist der Aufstand gekommen. Das macht die Stadt so grausam und so gefährlich.
Wir fahren vorbei.
Manchmal schießen sie, um zu feiern, meistens, um zu töten. Wir sind im Auto unterwegs, zum einzigen Übergang, der die verfeindeten Stadtteile miteinander verbindet, die Scheich-Res-Brücke im Zentrum Aleppos. Täglich versuchen hier ein paar hundert Syrer, vom einen Teil der gespaltenen Stadt in den anderen zu kommen, zu ihrem Geschäft, ihren Eltern oder Freunden. Es ist ein gehetzter Menschenauflauf, ein Durcheinander von Zivilisten, Straßenhändlern, Rebellen mit alten russischen Maschinengewehren. Seit 2 Tagen schlagen hier immer wieder mal Raketen ein, sagt ein junger Mann. Wozu Angst haben, sagt der Saftverkäufer, der neben ihm steht und mit Blechnäpfen Kundschaft herbeiklappern will. Ich habe keine Angst mehr, nur Gott weiß, wann ich sterben muss. Nicht sehr weit entfernt feuern die Rebellen ins Regierungsviertel hinüber. Eine Bettlerin schlurft vorbei und bittet um milde Gaben. Und dann plötzlich, 200 Meter von diesem Gedränge entfernt.
Deckung, ob, kommt hier rüber.
Die Antwort der Regierungsarmee. Chaos bricht aus. Wie ein Schwarm rennt die Menschenmenge in eine Seitenstraße hinein. Und 2 Minuten später strömt das Leben wieder zurück auf den Platz.
Every day, every morning.
Jeden Tag, jeden Morgen das Gleiche, sagt ein junger Mann, der seine Frau an sich drückt. Der Saftverkäufer fängt wieder zu klappern an. Und wir fragen uns, wo wir hier eigentlich stehen und wie man das nennen soll. Befreites Gebiet? Nein, es ist von islamistisch dominierten Rebellen kontrolliertes Gebiet. Frei nur insofern, als dass die Leute auf der Straße im Unterschied zu früher nun offen aussprechen, was sie empfinden und denken. Unter Assad hätte das niemand gewagt. In einem Hausflur, der etwas Schutz bietet, treffen wir eine Englischlehrerin, die seit Kriegsbeginn kein Englisch mehr unterrichten kann in ihrer Schule.
In the beginning, it's yes.
Am Anfang glaubte ich noch an die Revolution, sagt sie. Aber jetzt?
But now, I don't know. We are so in mess.
Wir sind so verzweifelt, ich kann es dir eigentlich gar nicht erklären. An was soll ich noch glauben? Wir sind am Ende, Syrien ist zerstört, mein Haus ist zerstört, ich bekomme kein Gehalt mehr. Mein Mann ist verschwunden, er ist irgendwo im Osten, in Raqqa. Ich kann ihn dort nicht erreichen. Ich habe 2 Babys. Was soll ich dir noch sagen? Befreite reden anders über ihr Leben als diese Frau im von Rebellen kontrollierten Osten Aleppos. Wir wären auch rüber auf die andere Seite gegangen, in den Westteil, wo es ebenfalls zerschossene Hauswände gibt, dort allerdings mit Assad-Porträts, die daran kleben. Auch dort schlagen täglich Granaten ein, auch dort sterben Kinder. Aber es ging nicht. Das Regime verweigert seit Monaten Einreisevisa für westliche Journalisten.
ARD-Korrespondent Martin Durm. Gina Davis, das ist die berühmte amerikanische Schauspielerin, die im Film Thelma and Louise eine der zwei Frauen spielt, die sich schlagkräftig gegen Übergriffe geifender Männer wehren. Im Film schießen die Frauen auf einen Tanklaster eines anzüglichen Mannes und sprengen das ganze Ding in die Luft. In Realität wehrt sich Gina Davis mit Fakten gegen die Benachteiligung von Frauen im Film. Und die Zahlen, die das Gina Davis Institute on Gender in Media recherchiert hat, belegen, dass die Zahl der Frauen in Filmen seit 1946 praktisch unverändert ist, genauer unverändert dramatisch klein. Und das ist eine große Überraschung, auch für Hollywood. Gina Davis ist zurzeit an einer Tagung über weibliche Führungskräfte in Bern. Ich habe sie getroffen und sie gefragt, wie gering ist denn der Anteil der Frauen in Filmen?
It's about a ratio of for every one female character there are three male characters. If you look at crowd scenes or group scenes, sort of the environment the movie takes place in, it's only 17%.
Für jede weibliche Figur gibt es drei männliche. Und wenn Sie Massenszenen anschauen, das Umfeld also, in dem ein Film spielt, dann gibt es sogar nur 17% Frauen. Das ist ziemlich ernüchternd und die meisten Leute merken es nicht einmal.
Und welche Rollen spielen die Frauen in den Filmen?
That's very discouraging also. In films, 81% of the jobs are held by male characters.
Auch das ist sehr ernüchternd. 81% der Jobs in Filmen werden von männlichen Figuren ausgeübt. Kommt dazu, dass weibliche Figuren in Filmen oft sexuell aufgeladene Rollen haben. Ihr Job ist, attraktiv zu sein, oder sie sind die Freundin der Hauptfigur. Frauen sind hier also quantitativ und qualitativ benachteiligt.
Sexualisiert, sagen Sie, auch in Kinderfilmen?
Well, amazingly, there's a lot of hypersexualization in animated movies for kids.
Erstaunlicherweise ist das oft besonders stark in Kinderfilmen. In Animationsfilmen für Kinder zum Beispiel tragen weibliche Figuren ebenso viel freizügige Kleidung wie in Filmen, die ausschließlich für Erwachsene zugelassen sind. Auch in Kinderfilmen werden Frauen also erstaunlich stark sexualisiert.
Haben Sie ein Beispiel?
You know, there might be a character who's very brave and strong and adventurous, but she's wearing something that looks like she's going to a cocktail party, you know, so...
Da gibt es zum Beispiel eine starke Frau, die jemanden rettet. Aber sie trägt dabei ein völlig ungeeignetes Cocktailkleid und hat eine Taille so schmal wie ihr Hals. Wieso müssen weibliche Figuren so aussehen? Und wieso müssen Kinder das sehen?
You're wondering, like, why, really? And why do kids need to see that?
Sie haben das realisiert, als Sie mit Ihren eigenen Kindern Filme anschauten. Wieso nicht 10 Jahre zuvor, als Sie in Thelma und Louise mitspielten?
I knew very well about the gender imbalance in Hollywood. You know, having been in the industry, I'd seen plenty enough evidence of how sexualized the female parts are, how few there were. But what I didn't know was that that's what we were showing to kids.
Ich war mir des Ungleichgewichts der Geschlechter in Hollywood schon bewusst. Ich habe schon gesehen, wie sexuell aufgeladen weibliche Rollen sind, wie wenig zahlreich sie sind. Aber was ich nicht realisierte, ist, dass wir das auch den Kindern zeigen. Dass wir schon den Kindern vermitteln, Frauen nehmen nicht die Hälfte des Platzes in der Welt ein, Frauen haben nicht die Hälfte der Jobs in der Welt. Die interessanten Dinge stoßen meist Jungen zu. Dass wir schon für Kinder dieses Bild zeichnen, das wusste ich nicht.
Und wie empfänglich war Hollywood für Ihre Zahlen?
They're very, very receptive. They've been very shocked because they just weren't aware. Like I wasn't aware.
Sehr. Die Leute in Hollywood waren schockiert, weil sie das auch nicht realisierten. Sie spenden uns Geld, sie kommen an unsere Symposien und sie ändern Dinge. Das ist toll.
Wie wichtig sind filmische Rollenbilder für Kinder?
I think it's really important for kids to see female characters doing interesting things, being part of the plot.
Ich glaube, es ist sehr wichtig für Kinder, dass sie sehen, dass Frauen wichtige Dinge tun, wichtige Rollen spielen, dass sie auch für andere Dinge als ihr Äußeres geschätzt werden. Die Bilder in den Medien haben einen immensen Einfluss. Ich hatte zum Beispiel mal eine Fernsehshow, in der ich Präsidentin der USA war. Die Show lief zwar nur ein Jahr, aber eine Studie hat gezeigt, dass Leute, die sich die Show angeschaut haben, mit 68% höherer Wahrscheinlichkeit für eine weibliche Präsidentin stimmen würden als der Rest der Bevölkerung. Positive Vorbilder in Film und Fernsehen haben also einen großen positiven Einfluss.
It's very, very impactful. And so if you have positive images rather than negative images, it will have a positive impact.
Dann nehme ich an, dass Sie 2008 bei den Vorwahlen für Hillary Clinton gestimmt haben.
Ich glaube nicht, dass wir so weit zurückgehen müssen.
In Europa wird zurzeit viel über Frauenquoten diskutiert. Sind Sie für solche Quoten?
Yeah, I've heard about it. I was just learning more about the discussion in Switzerland now going on about that. You know, we can't ever have quotas in the United States. I don't think anybody will ever go for it. But
ich habe von der Diskussion in der Schweiz gehört. In den USA werden wir das nie haben. Da würde niemand zustimmen. Aber wenn wir im gleichen Tempo Frauen in den Kongress wählen wie bisher, geht es noch 500 Jahre, bis Frauen im US-Parlament gleich gut vertreten sind wie Männer. Quoten bringen diese Beschleunigung über Nacht. Ich finde das eine gute Idee.
And one way to do that is with quotas. I mean, that, you know, overnight you've gotten much more toward parity. So I'm actually in favor of that. I think it's a great idea.
Gina Davis im Echo der Zeit. Radio Télévision Suisse Romande macht ganz anders Radio als wir. In der Sendung Forum, die gleichzeitig läuft wie das Echo, wird eine Stunde lang live über aktuelle Themen debattiert und zum Teil auch gestritten. Am Mittwoch machen wir es wie die Romance, quasi ein Forum der Zeit. Unser Korrespondent in Lausanne, Thomas Guterson, hat das Forum schon mal unter die Lupe genommen. Hier das Resultat.
Bonsoir, c'est la chasse à l'homme la plus médiatisée de l'histoire. La police américaine recherche le deuxième des frères soupçonnés de l'attentat de Boston.
18 Uhr, Philipp Röver eröffnet die Info-Abendsendung Forum auf RTS La Première. Im Programm das Neueste über den Bombenanschlag von Boston mit einer Live-Einschaltung nach Watertown, Westschweizer Politik auf Stippvisite in Berlin, der Preis der Autobahnvignette, der die Linke spaltet und die Miss China-Wahlen im Jura, respektive den Film darüber. So preist Philipp Röber die einstündige Sendung an, die er zusammen mit seinen Kollegen Laurent Gaspari moderiert.
Forum. Philipp Röber, Laurent Gaspari.
Rückblende. 8 Stunden, 2 Redaktionssitzungen, unzählige Gespräche und knapp 100 Telefonanrufe vorher schlendert Philipp Röber gemütlich in die Redaktion. Unter dem Arm ein 30 Zeitungen, in der Hand der Kaffee. Es ist 10 Uhr, eine eher komfortable Zeit, den Arbeitstag zu beginnen.
Komfortable? Ich bin pas sûr, non? Bah, d'abord, ça commence quand même assez tôt, parce qu'on vient à 10 Uhr le matin, on a lu tous les journaux.
Nicht wirklich, meint der Produzent und Moderator. Er habe sich am Morgen informiert, seine Zeitungen gelesen und sich eben auf den neuesten Stand gebracht. Das muss er auch sein, denn am großen Tisch, an dem sich die ganze Redaktion um 10.30 Uhr trifft, skizziert er, wie seine Sendung vom Abend aussehen soll.
Also, Forum, bon, je proposais déjà éventuellement d'inviter la présidente des Verts.
Hinter den Bildschirmen notieren die Redaktoren seine Ideen, seine Wünsche und machen selber Vorschläge. Der Austausch ist rege. Eine halbe Stunde später ist auch das unlinierte Notizblatt von Philipp Röber vollgekritzelt.
C'est un grand désordre. Je suis pas très, j'ai un style comme ça, mais je mets.
Die Redaktionssitzung ist zu Ende. Nun geht es darum, les invités, die Gesprächsgäste zu finden. Die Hauptaufgabe, denn im Forum wird hauptsächlich debattiert. Etwa um den Preis der Autobahnvignette zwischen der SP-Ständerätin Geraldine Savary und dem Präsidenten der Genfer Grünliberalen Laurent Seydoux live im Studio.
Vous brandissez les 70 francs comme un compromis, mais si ça avait été un compromis, il aurait passé aux chambres. S'il n'a pas passé, c'est bien que.
C'est parce que vous avez changé l'avis.
Alors pas moi, en tout cas,
national,
le Conseil des États à l'unanimité quasiment.
Non, mais le Conseil des États toujours d'accord.
Non, mais enfin, on est quand même une chambre qui.
Die Debatte steht im Zentrum. Sie ist die DNA von Forum, daher auch der Name der Sendung, die ans Forum Romanum erinnert, erklärt Patrick Nussbaum, Chef der Infoabteilung.
C'est plus le journaliste qui nous raconte le monde, ce sont les acteurs qui prennent la place des véritables acteurs comme dans un théâtre.
Bei Forum erkläre nicht der Journalist, wie die Welt funktioniere, sondern echte Akteure, die ihre Position wiedergeben und streiten, wie im Theater. Die andere Eigenheit von Forum, Alles ist live.
L'essence de la radio, c'est le direct. Il faut faire ça en direct. Et je disais, si on devait faire des enregistrements, probablement, ça dégraderait un peu la marque de Forum.
Vorgefertigte Beiträge verfälschten die Marke Forum, ist Patrick Nussbaum überzeugt. So mag man aber Töne von einem Schauplatz vermissen, Reportagen etwa. Die Szenerie, wenn man bei der Metapher des Theaters bleiben möchte. Doch da bleibt Patrick Nussbaum hart.
Forum ne prend jamais les reportages. C'est une émission de débat en direct avec des journalistes, des invités, des acteurs, basta.
Forum schafft es aber dennoch, nah an den Themen dran zu sein. Nicht die Töne selbst, aber Schilderungen wiederzugeben. Etwa mit den Témoignages. Die Aussage einer Augenzeugin, die Philipp Röver eher unverhofft erhält, mit einem Telefonanruf einer Verwandten.
Ja, der arbeitet auch da, so weiß er. Mais il y a des flics autour. Dans ta maison?
Sie befindet sich in Watertown, wo die Polizei fieberhaft nach den Attentätern von Boston sucht. Für Philipp Röver ist klar, seine Verwandte kommt in die Sendung, und zwar ganz vorn, live und per Handy.
Mais on n'a pas le droit de sortir, mais dès qu'on sort, il y a les policiers qui arrivent et qui nous disent de rentrer à la maison et de pas rester dehors.
Forum arbeitet ohne Netz und doppelten Boden, ist unmittelbar und direkt. Aufgeschrieben wird wenig, die Journalisten tun das, was sie am besten können, zuhören und Fragen stellen und auf die Widersprüche hinweisen. Das erfordert viel Fachkenntnisse in Politik, Wirtschaft, Themen aus dem Ausland und Kultur.
On est un peu expert de tout. Certains diront expert de rien aussi. Non, mais il faut connaître.
Ja, irgendwie sei man schon ein Experte in allem. Andere sagen, ein Experte in gar nichts, lacht Philipp Röver, druckt sein Skript mit den wichtigsten Fakten aus und verschwindet im Sendestudio.
Voilà, tout à l'heure.
Forum, Philippe Röver, Laurent Caspary.
Voilà, am Mittwoch also heißt's Forum der Zeit. Wir versuchen Radio zu machen wie die Romans und sprechen über die Mentalitätsunterschiede auch im Journalismus. Und das war das heutige Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.